Deutschlandfunk Kultur Interview.
Niemand will ihn haben, aber irgendwo muss er hin. Hochradioaktiver Atommüll in Deutschland. Die Suche nach einem geeigneten Endlager ist 2017 neu gestartet worden. Sie ist noch längst nicht beendet, aber heute wurde eine erste Zwischenbilanz gezogen. Theo Gers.
Der Salzstock in Gorleben kommt nicht mehr in Frage. Dafür ist halb Deutschland, genauer 54% der Fläche, nach geologischen Kriterien für ein Atomendlager geeignet. Das sind die beiden Kernaussagen des Berichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE. 1977 war das niedersächsische Gorleben als Endlagerstandort benannt worden. 2 Milliarden Euro flossen in die Erkundung des Salzstocks. Nun, nach 43 Jahren Widerstand, Genugtuung bei Martin Donat von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
Dieser Schritt war 4 Jahrzehnte überfällig. Der Salzstock Gorleben ist aus geologischen, aus wissenschaftlichen Gründen ausgeschlossen worden. Das ist, was wir immer gesagt haben.
Gegen Gorleben spricht unter anderem, dass das Deckgebirge über dem Salzstock nicht intakt ist. Ein Kontakt zwischen dem hochradioaktiven Atommüll und grundwasserführenden Schichten sei daher nicht auszuschließen, betonte am Vormittag BGE-Geschäftsführer Steffen Karnitz. Politischen Druck, Gorleben herauszunehmen, habe es nicht gegeben. Es sei nur um die Geologie gegangen.
Das Ziel, das heute verfolgt wird, ist es, den bestmöglichen Standort in der Bundesrepublik zu identifizieren. Und wir können nach Anwendung der wissenschaftsbasierten Kriterien sagen, dass Gorleben nicht dieser bestmögliche Standort ist.
Politischer Druck kommt dennoch, vor allem aus Bayern. Denn dort kommen seit heute fast alle Landesteile nördlich der Donau mit ihren Granitformationen für ein Endlager in Frage. Ministerpräsident Markus Söder kritisierte die heutige Entscheidung scharf.
Wenn man breit angelegt diskutieren will, das kann man machen, bleibt bei uns die grundlegende Frage, warum man Gorleben dann bei so einem Prozess fundamental ausschließt. Dies ist eine Schwäche in der Argumentation. Es wäre sehr, sehr schade, wenn eine jahrzehntelange Arbeit der Erkundung dort ausfiele und Milliarden an Steuergeldern einfach verschwendet worden sind.
Eine Totalblockade gegen den Auswahlprozess werde es aber auch in Bayern nicht geben, versicherte Söder. Doch dass Bayern seine Granitformationen für ungeeignet hält, daran ließ er auch keinen Zweifel. Tatsächlich wurden heute nicht nur Granitformationen, die in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Teilen von Hessen, Thüringen und Sachsen vorkommen, markiert. Für ein Atommüllendlager geologisch geeignet sind auch Tonformationen und eben Salzstöcke. Sie befinden sich in einem breiten Streifen vom Münsterland bis Berlin sowie nördlich davon in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und sogar unter dem deutschen Teil der Nordsee, so BGE-Geschäftsführer Stefan Stutt.
Die bundesdeutsche Geologie ist von Nord bis Süd und von Ost bis West so günstig, dass wir mit Überzeugung sagen können, dass sich daraus der eine Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle wird ermitteln lassen. Aber ist genauso deutlich, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlagerstandort ist. Das ist eine ebenso wichtige Botschaft.
Insgesamt hat die BGE 90 unterschiedlich große Gebiete in Deutschland identifiziert. 7-mal in Granit, 74 Salzstöcke und 9 Tonformationen. Sie alle sind mindestens 100 Meter mächtig und liegen mindestens 300 Meter unter der Erde. Das soll sicherstellen, dass die tödliche radioaktive Strahlung für Jahrtausende von der Biosphäre ferngehalten wird.
Ein Ort soll für die ganze Gesellschaft das Atommüllrisiko auf sich nehmen,
sagte dazu Jochen Stey von der Bürgerinitiative Ausgestrahlt und machte damit deutlich, was nach der groben Vorauswahl heute noch zu leisten ist. 2031 soll der eine Standort gefunden sein, ab 2050 soll eingelagert werden. Derzeit lagert der Atommüll oberirdisch im Zwischenlager Gorleben und an den Standorten der Atomkraftwerke. Insgesamt 1.900 Castor-Behälter, deren Lebensdauer ebenso begrenzt ist wie die Genehmigungen für die Zwischenlager.
Theo Gers über die Zwischenbilanz bei der Endlagersuche. Bei der wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche Akzeptanz geben wird bei einem möglichen Atommüllendlager. Aber das vor der eigenen Haustür, wie kann man da eine gesellschaftliche Akzeptanz finden? Rosaria Di Nucci arbeitet am Forschungszentrum für Umweltpolitik an der Freien Uni Berlin und beschäftigt sich unter anderem damit, welche sozioökonomischen und politischen Rahmenbedingungen es braucht, damit die Endlagerung von Atommüll gelingt. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wird es helfen, wenn die BürgerInnen bei der Endlagersuche mit eingebunden werden?
Ja, mit Sicherheit. Aber die Bereitschaft der Bevölkerung oder sagen wir mal schon der Betroffenen, weil demnächst werden wir wissen, wer genau betroffen ist. Und dadurch wird nicht mehr eine soziale Akzeptanz, es wird auch eine lokale Akzeptanz notwendig sein. Dann das Ergebnis des Standortauswahlprozesses zu akzeptieren, hängt von vielen Faktoren ab.
Mhm, welche sind das?
Naja, könnte zum Beispiel eine Gruppe von 4 nennen. So die Art und Reichweite der im Standortauswahlverfahren angebotene, ich würde jetzt nennen, Partizipationskorridore, weil es geht nicht nur um eine Art der Partizipation und Mechanismen, aber es hängt auch von Informationen und Vorwissen über nukleare Abfälle, die Risiken, die damit verbunden sind, deren Entsorgung und die verschiedenen Entsorgungsoptionen. Dann kommen wir mehr in Richtung psychologische Faktoren, also die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit für die Standortauswahl zuständige, sagen wir mal, Behörde. Ne? Mhm. Und ich meine damit Regulierer, aber auch BGE.
Mhm. Da geht also es auch darum, wie sicher ein Standort wirklich ist.
Nicht nur das, wie vertrauenswürdig, was da vorgeschlagen und auch analysiert wirkt. Mhm. Und am Ende sind auch persönliche und gesellschaftliche Wahrnehmung der Gerechtigkeit, der Fairness der Prozesse. Und wenn ich über Prozesse rede, rede ich natürlich über Partizipationsprozesse, aber ich rede auch über mögliche distributive, also Verteilungsgerechtigkeit. Also es geht nicht, dass die Vorteile von einer Gruppe der Bevölkerung genossen werden und die Nachteile von anderen.
Ja, dann Stichwort Partizipationsprozesse. Wie können die denn aussehen, über konkrete Informationsveranstaltungen hinaus?
Ja, das ist, wenn ich jetzt die Antwort hätte, wäre ich die meistgesuchte Frau des Planeten. Also, wichtig ist, dass eine frühe Einbindung der Zivilgesellschaft und der Betroffenen bei dem Prozess stattfindet. Und wichtig ist auch, dass mit fortschreitender Konkretisierung des Standortes eine zentrale Rolle spielt, dass die mit einbezogen werden. Aber wie der Stey heute bei der Pressekonferenz der NGO gesagt hat, es geht einfach nicht, der Stey sagte, heute ist ein guter Tag für die Zivilgesellschaft, aber hat darauf hingewiesen, dass dieser Tag auch eine Kehrseite hat. Und Bürgerinnen müssen in der Lage versetzt werden, die Unterlagen zu analysieren, eigene Experten zu benennen, also Vertrauensexperte, und auch eigene Experten sich leisten zu können. Das heißt, die brauchen auch gewisse Kapital, die brauchen auch einen Fonds, um in der Lage zu sein, auch gleichwertig an der Debatte teilzunehmen. Mhm. Und deshalb rede ich lieber nicht von Akzeptanz, sondern von Akzeptabilität.
Ja, und vielleicht
ich will nicht darüber eine Sache der Semantik machen.
Und vielleicht von Transparenz, von der ja immer wieder die Rede ist, dass im Prinzip die BürgerInnen zu jedem Moment wissen, was genau geplant ist, was passieren soll und nach welchen Kriterien entschieden wird. Welche Rolle spielen bei diesem Prozess Kompensationen, finanzielle Anreize vielleicht?
Ja, das ist natürlich etwas, das momentan noch tabu ist. Kompensationen haben immer so einen bitteren Nachgeschmack. Man denkt immer an, dass man einen Konsens bauen will. Ne? Und die Kompensation, es gibt umstrittene Erfahrungen mit Kompensation. Das haben wir auch erfahren in Ländern, die eigentlich schon ein Stück weiter sind. Ne?
Die Suche um ein Endlager bleibt aber so oder so ja auch ein Projekt, das mit ganz vielen Emotionen verbunden ist. Wut und Angst spielen da eine ganz große Rolle. Kann das da überhaupt gelingen, Akzeptanz oder, wie Sie es nennen, Akzeptabilität unter den BürgerInnen zu finden?
Ja, Sie haben auch ein wichtiges Stichwort gegeben. Es geht um, eigentlich, Sie haben vorher über Kompensation geredet, ne? Dann, was will man kompensieren? Man will kompensieren tatsächliche Beschädigung, Risiko von Beschädigung oder sogar Furcht von Beschädigung. Ist eine Mischung davon, ne? Und im Grunde, selbst Furcht von Beschädigung muss ernst genommen werden. Ist nicht notwendigerweise dasselbe wie Risiko eines Schadens, aber Ängste können zweifellos mehr oder weniger rational oder gerechtfertigt sein.
Also ich nehme daraus mit, es gibt noch jede Menge Gesprächsbedarf und idealerweise dann im Bürgerdialog. Frau Dinucci, Rosaria Dinucci, sie arbeitet am Forschungszentrum für Umweltpolitik an der Freien Uni Berlin. Ich danke Ihnen.
Ja, danke sehr.